Deutschlandfunk Kultur Interview.
Manchmal ist auch das, was man sich sofort vorstellt, eben nicht das Richtige. Heute ist zum Beispiel Weltbienentag und wenn Sie das Wort Biene hören, denken Sie wahrscheinlich sofort an eine klassische Honigbiene, die im Großen und Ganzen so aussieht wie die Biene Maya aus der Zeichentrickserie. Nun sind die Ähnlichkeiten zwischen Maya und den in Deutschland am häufigsten anzutreffenden Zuchtbienen tatsächlich ziemlich groß, nur diese Bienen sind eigentlich nicht die, die ursprünglich in Deutschland heimisch waren. Das weiß kaum jemand, aber es gibt schon ein paar Leute, die wissen das sehr genau. Und zu denen gehört Jan Gutzeit vom Verein Dunkle Biene e.V. und selbst natürlich auch Inka. Schönen guten Morgen, Herr Gutzeit.
Schönen guten Morgen.
Wenn man die Internetseite Ihres Vereins anguckt, dann begegnet man sofort einem Satz, der mich natürlich irritiert hat. Da steht, die einzige in Deutschland einheimische Honigbiene ist die dunkle europäische Biene. Warum habe ich trotzdem von der bis vor 2, 3 Tagen noch nie was gehört?
Ja, die dunkle einheimische Honigbiene ist also eine Unterart der westlichen Honigbiene, der also auch die anderen hier gehaltenen Honigbienen angehören. Und sie ist die einzige, die tatsächlich nach der letzten Eiszeit vor ca. 10.000 Jahren den Weg um die Alpen, nördlich der Alpen gefunden hat. Sie hat sich gemeinsam mit der Vegetation, mit den Blütenpflanzen, die ja für unsere Bienen notwendig sind, hier oben ausgebreitet, nördlich der Alpen, und hat ein unglaublich großes Areal sozusagen belegt als Unterart Apis mellifera mellifera und allein sozusagen besetzt. Es gab also eine Koevolution mit den Blütenpflanzen in unserer Region. Die Ausbreitung hat im Grunde genommen von westlich Frankreich bis östlich zum Ural, nördlich bis zu den britischen Inseln und nach Skandinavien gereicht und im Süden eben sozusagen durch die Alpen begrenzt.
Die Biene, die wir jetzt aber immer die Laien für die typisch deutsche Honigbiene halten, nennt man Kärntnerbiene und die kommt halt aus dem Gebiet südlich der Alpen. Wie hat denn diese Biene nun die dunkle Biene quasi verdrängt?
Ja, das war ein sehr komplexer durch viele Einflüsse bewegter Prozess, der ungefähr 1850 begann, als die Landwirtschaft sich stark verändert hat. Das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Imkerei gehabt, die ja immer eng mit der Landwirtschaft verbunden war. Viele Bauern haben nebenbei Bienen gehalten, um sowohl einen Nebenerwerb zu haben, als auch die Befruchtung und Bestäubung ihrer Pflanzen zu gewährleisten. Und etwa zu dieser Zeit sind also auch die beweglichen Waben erfunden worden, die wir heute kennen, die Rähmchen, die man aus dem Stock nimmt und damit also den Mobilbau entwickelt hat. Bis dahin hat man ja in Bienenkörben oder in Bäumen geimkert, in Bäumen dann gezeitelt und das mit der dunklen Biene. Und als dann dieser Umschwung begann, man sehr ertragsorientiert gearbeitet hat, hat man dann also auch mit viel Neugierde andere Bienenunterarten aufgesucht. Das sind vor allen Dingen die italienische Biene, die Apis mellifera ligustica gewesen und eben die Carnica, die wir heute immer noch überwiegend in Deutschland finden. Die vermeintlichen Vorteile dieser Rassen sind erst später zum Tragen gekommen. Am Anfang war es reine Neugierde, denke ich. Und dann hat es also zu großen Verkreuzungen geführt der einheimischen Biene, weil die Bienen sich ja anders als andere Tiere, die wir in unserer Obhut halten, im Freien paaren und dementsprechend unkontrolliert paaren. Also eine Königin paart sich in der Regel mit durchschnittlich 12 Drohnen in der Natur, sodass wir also dort komplett ohne Kontrolle die Begattung haben. Und das hat also zur Hybridisierung der einheimischen Bienen geführt. Und damals, muss man wissen, gab es natürlich auch noch viele freilebende Bienenvölker, die Varroamilbe, die wir heute haben, die hat es noch nicht gegeben hier in unserer Region. Und dementsprechend ist das Ganze aus dem Ruder sozusagen gelaufen und man hatte also eine Biene, die für die meisten Imker sehr unangenehm war, also die dann stichig war, wenig Ertrag brachte und allgemein nicht mehr die Eigenschaften hatte, die man von früher kannte. Und das hat man immer mit der dunklen Biene in Verbindung gebracht, weil das ja die gelernte Biene hier war, von der alle wussten, dass sie die ist, die hier ist, ne?
Aber kurze Zwischenfrage, es gibt ganz vieles, was ich jetzt noch genau wissen will, aber das ist für mich relativ nachvollziehbar, was Sie jetzt erzählt haben. Ich habe aber auch gelesen, dass dann im 20. Jahrhundert, konkret 1937, diese Durchsetzung der Kärntnerbiene auch etwas mit den Nationalsozialisten zu tun gehabt hätte. Gibt es dafür Belege?
Es gibt sicherlich Belege. Das ist alles ein bisschen schwierig, sage ich mal, weil man natürlich jetzt ein ganzes Stück zurückschauen muss. Fest steht, dass natürlich im Zeit des Nationalsozialismus der Rassismus eine große Rolle gespielt hat und dass also die Nationalsozialisten Anfang ihrer Amtszeit also sehr auf die dunkle Biene orientiert waren und versucht haben, diese einheimische Rasse eben auch zu propagieren und als die beste darzustellen. Die war ja auch zu der Zeit die einflussreichste, die es gegeben hat. Die ist also auch mit den Auswanderern ins Ausland mitgegangen. Bis Australien ist die dunkle Biene ausgewandert. Und dann hat man aber festgestellt, dass also die Leistung der Carni-Kabine zu der Zeit besser war. Und als dann Österreich, Deutschland angegliedert wurde, hatte man endlich ein Argument gefunden, die als einheimische und deutsche Rasse zu bezeichnen und hat dann also auf die Carnica gesetzt. Und dann ist das also auch mit sehr viel Nachdruck aus den Verbänden nach vorne gebracht worden, unterstützt worden. Die Zucht der Carnica wurde also maßgeblich gefördert und die der dunklen Biene zunehmend vernachlässigt. Also da gab es einzelne Personen, die an dieser Biene noch lange festgehalten haben, aber die wurden dann also schon ins Abseits gedrängt. Und sicherlich auch das Interesse der Imker und die Hoffnung auf mehr Ertrag hat dort natürlich ihr Übriges getan. Die Gründe für diesen Wechsel liegen höchstwahrscheinlich darin, dass, also so erkläre ich mir das heute, dass die Zucht damals noch sehr unbekannt war. Man hatte also wenig gewusst über die Entfernungen, die Königinnen und Thronen zurücklegen und so weiter. Und in den Alpen, in den Tälern, wo die Carnica zum Beispiel dann hergeholt wurde, die ursprünglichen Zuchttiere, da war also eine Reinpaarung noch relativ gut möglich, was bei uns in Deutschland im Flachland eben nie üblich war und nie möglich war.
Nur, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber wahnsinnig spannende Geschichte. Aber ich möchte eins zum Schluss von Ihnen noch wissen. Warum züchten Sie, ich glaube, Sie tun das auch ausschließlich, was die Sorten angeht, Sie und inzwischen auch mehrere Leute in Deutschland, wieder die dunkle Biene ist. Geht es Ihnen nur darum zu sagen, ich möchte nicht, dass die in Deutschland einfach nicht mehr vorkommt? Oder hat die auch tatsächlich Vorteile gegenüber anderen?
Beides. Also das trifft beides zu. Erstens mal ist es ganz wichtig, wir sprechen heute von Biodiversität, von Artenvielfalt. Wir können also mit dem heutigen Wissen also nicht mehr sehenden Auges eine Unterart in der Natur einfach ausrotten oder zusehen, wie sie ausstirbt. Das ist der eine Punkt, also eine Verantwortung. Der zweite Punkt ist, dass die dunkle Biene eben aufgrund ihrer Geschichte, der Tatsache, dass sie sich hier mit unserem Klima und mit unserer Vegetation gemeinsam entwickelt hat, natürlich eine besonders gute Anpassung hier hat. Sie stellt eine Doppelbedeutung dar. Einerseits ist sie Wildtier, sie gehört also in unsere Wälder, hat hier immer gelebt und andererseits ist sie wirtschaftlich nutzbar. Und in dieser wirtschaftlichen Nutzbarkeit spielt sie deswegen eine große Rolle, weil sie sehr sparsam ist, also überwintert mit kleinen Völkern und wenig Futter, ist sehr winterhart, was für die zum Beispiel in den Gebirgslagen hier im Erzgebirge, da sind die Imker sehr begeistert von der dunklen Biene, das höre ich immer wieder. Sie ist sehr flugstark, sie fliegt sehr weit, weiter als andere Bienenrassen. Das wird mir als Imker auf dem Land hier manchmal sehr positiv wahrgenommen, weil wir ja große Flächen haben, die zum Teil eben, wie zum Beispiel, wenn jetzt der Raps verblüht ist oder auch Getreidefelder, da ist ja nichts für die Bienen zu holen. Wenn die weit fliegen können, dann können die sich also auch noch Nahrungsquellen erschließen, die etwas weiter entfernt liegen. Das sind nur zwei Gründe, die mir jetzt spontan einfallen. Also es gibt sicherlich auch noch, was die Varroamilbe angeht, einige Gründe, aber das führt zu weit und ist ja sehr detailliert.
Können Sie denn am Schluss in einem Satz bestätigen, was ich so ein bisschen zwischendurch glaube, gehört zu haben bei Ihnen? Und die dunkle Biene ist auch netter. Also sie sticht, ich sag mal, noch seltener. Die anderen sind ja auch friedlich, aber sie sticht noch seltener?
Nee, sowas würde ich nie behaupten. Also ich denke, die Aggressivität von Bienen oder die Wehrhaftigkeit von Bienen, die ist noch gar nicht besonders gut erforscht. Die Imker erleben immer wieder, dass Völker an manchen Tagen besonders kratzbürstig sind und an anderen Tagen überhaupt nie oder dass die über eine gewisse Zeit kratzbürstig sind. Es gibt da inzwischen Forschungsergebnisse, die sehr interessant sind, aber ich würde mich auf die Diskussion ungern einlassen. Also die dunkle Biene lässt sich wunderbar beimkern. Ich habe hier also sowohl viele Kinder auf dem Grundstück als auch Tiere und da gibt es keine Probleme.
Gut, ich bin übrigens noch nie von der Biene gestochen worden. Wahrscheinlich wird es heute am Weltbienentag das erste Mal passieren. Aber das werde ich dann auch. Für die Biene ja auch blöder als für mich am Ende. Ja, Jan Gutzeit war das vom Verein Dunkle Biene e.V. und selbst auch Züchter dieser dunklen Bienen inzwischen, also Imker. Herr Gutzeit, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag.
Ihnen auch.